SWR 2 Forum.
Preiswert oder billig? Der Sumpf der Ehrungen und Auszeichnungen. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Wird es dieses Jahr einen Literaturnobelpreis geben? Wir wissen es zur Stunde nicht. Wir wissen aber, dass es den Musikpreis Echo in Deutschland nicht mehr geben wird. Die beiden Preise haben nichts miteinander zu tun. Sie haben nur eine Gemeinsamkeit und die besteht darin, dass sie mit Skandal und Peinlichkeit behaftet sind. Und deswegen gehen wir in diesem Forum jetzt der Frage nach, ob nicht das ganze Kulturpreisgewese skandalös und peinlich ist und außerdem den heutigen Methoden der Aufmerksamkeitserzeugung gar nicht mehr entspricht. Darüber diskutieren der Germanist und Medientheoretiker Professor Jochen Hörisch von der Uni Mannheim. Er erhielt 1988 den Heinen-Preis der Stadt Düsseldorf und 1999 den Reimers-Preis der Abi-Warburg-Stiftung. Der Schriftsteller und Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Paul Ingendey. Er wurde 1997 mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik und 2006 sowohl mit dem Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld als auch mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Und die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, Trägerin des Dr. Karl Renner Publizistikpreises und des Bayerischen Fernsehpreises sowie seit 1992 des Österreichischen Staatspreises für Kulturpublizistik und außerdem seit 2001 des Preises der Stadt Wien für Publizistik. Frau Löffler, bitte sagen Sie jetzt nicht aus Bescheidenheit, solche Ehrungen würden Ihnen nichts bedeuten. Und jetzt meine Frage, was bedeuten Ihnen solche Ehrungen?
Naja, für mein Selbstverständnis sind sie eigentlich unerheblich. Ich bin, glaube ich, auch gar nicht so rasend eitel. Ich würde diese Ehrendoktorat oder was ich sonst noch habe, auch eigentlich nie verwenden. Ich denke, die größte Ehre, die ein Journalist hat, ist sein eigener Name, sein hoffentlich guter Name. Den darf er nicht beschädigen. Was da sonst noch an Ehrungen vorbeikommt, wird gerne genommen, aber ist unerheblich.
Gilt das jetzt nur für die Kritiker oder gilt es auch für Schriftsteller und andere? Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Jochen Hörisch, Preise, auch wenn sie bürgerlich daherkommen, sind ja irgendwie Relikte aus feudaler Vergangenheit. Preisverleihungen sind höfische Rituale. Klassischerweise hat ja der Monarch Orden verliehen für Dinge, die ihm gefallen haben. Sollten wir das nicht langsam hinter uns lassen?
Allein durch die Zahl der Preise, die wir haben, in Deutschland ist das ja Pi mal Daumen um die 10.000, die so im Kulturbereich, im Literaturbereich, im Musikbereich ausgegeben werden, kann man ja von aristokratischer Einmaligkeit eigentlich nicht mehr sprechen, sondern die Vielzahl der Preise hat das ja schon verbürgerlicht und demokratisiert. Aber ich denke, es lohnt sich daran zu erinnern, dass man natürlich ab und an sehr billigend in Kauf nimmt, dass man dann auch einen Scheck in Höhe von 10.000 und das kann eben auch höher sein, ein paar Hunderttausend sein, wie beim Nobelpreis in Kauf nimmt und dann wird man in der Regel keine großen Einwände dagegen haben. Und viele Schriftsteller brauchen das. Wir sollten diese profane Dimension nicht ganz vergessen. Ich sage das bewusst als ordentlich alimentierter Beamter, der vor dem Problem nicht steht. Aber Preis heißt ja eben auch Lobpreis. Das ist wie Meistersinger von Nürnberg. Man kriegt eben in der Regel profane Knete, aber eben auch das sehr wertvolle, bis heute eigentlich immer wertvoller werdende Kapital symbolische Aufmerksamkeit. Also es ist so eine Dimension mit drin, die Bourdieu als symbolisches Kapital bezeichnet hätte. Und da würde ich sagen, kann man gar nicht ohne Preise auskommen. Wenn Preise nicht vorhanden wären, würde es irgendwie einen anderen Mechanismus geben, der eine knappe Ressource verwaltet.
Paul Ingendey, ich hake mal gleich ein bei der unglaublichen Zahl, die Jochen Hörisch gerade genannt hat, 10.000 Kulturpreise in Deutschland. Die meisten davon entfallen auf die Sparte Literatur. Das heißt, auf der Seite der Zupreisenden herrscht richtige Personalknappheit. Entwertet das nicht von vornherein die meisten Preise?
Ich glaube nicht für den, der sie bekommt. Was Frau Löffler vorhin sagte, ist ja zutreffend. Man selbst freut sich immer und man würde auch auf diesen Preis ungern was kommen lassen, wenn man selbst einmal eine Dankesrede gehalten hat. Das gilt, glaube ich, für fast alle von uns, ja, außer großen revolutionären Gesten, wie sich die Stirn aufschlitzen und ähnliche Dinge. Das kommt ja nicht mehr vor. Aber ich muss ganz kurz sagen, um dass wir die Zahlen klar kriegen, ich habe gelesen zwischen 600 und 1000 Literaturpreisen. Das wäre immer noch mehr als einer am Tag und eigentlich auch bedenkenerregend. Und zur selben Zeit ist mein erstes Argument erst einmal, das ist eine, sage ich mal, föderale demokratische Gesellschaft, die diese Form ersonnen hat, ihre Künstler zu ehren oder auch zu alimentieren. Und ich finde auch diesen Versorgungsaspekt für mich erst einmal den wichtigsten, was die Existenzgrundlagen der Künstler angeht. Darauf bauen sie, das ist im Grunde das Stipendiensystem, das Reisesystem, Goethe-Institute und so weiter, Forschungsaufenthalte, Stadtschreiberstellen, Bergen-Enkheim. Das ist wichtig. Das andere ist tatsächlich, dass durch diese Inflation die Unterscheidbarkeit immer schwieriger wird und jeder bastelt sich, glaube ich, seinen eigenen Lebenslauf von Preisen.
Ja, aber man darf doch nicht vergessen, dass die Qualität der Preise etwas anderes ist als die Quantität. Die Quantität mag einem bedenklich stimmen, aber es gibt ja vielleicht höchstens ein Dutzend, vielleicht ein halbes Dutzend von wirklich angesehenen deutschen Literaturpreisen, die natürlich von allen Autoren sehr angestrebt werden. Das reicht vom Büchnerpreis über den Kleistpreis, aber es sind ganz wenige, die wirklich das Renommee haben und die Dignität verleihen. Die anderen Preise werden vielleicht gerne genommen, wenn sie gut alimentiert sind, aber wirklich wichtig für den Lebenslauf und das Renommee und Ansehen eines Autors sind nur ganz wenige Preise.
Was macht denn einen Preis bedeutend? Also ein Aspekt, das hatten wir schon gehört von Jochen Hörisch, ist natürlich die Knete, die da mit verbunden ist. Aber das ist nicht alles, sagen Sie, Frau Löffler.
Nein, es geht um das Renommee, das ein Preis hat, die Dignität, die er hat und die erwirbt er natürlich durch die Reihe der Preisträger. Wenn da wirklich renommierte, reputierliche Preisträger dabei sind, dann hat dieser Preis auch eine Dignität. Die Tradition spielt eine große Rolle, die Exklusivität und es spielt natürlich auch eine Rolle, ob so ein Preis sich in, sagen wir mal, in der Hitlerzeit kontaminieren hat lassen, ob er beschädigt ist in seinem Ruf. Wer das nicht hat, wie zum Beispiel der Büchnerpreis, der in den kritischen Jahren nicht vergeben wurde und daher auch nicht kontaminiert ist, hat natürlich nach 1945 das größte Ansehen.
Also das Renommee konstituiert sich, haben wir gehört, unter anderem durch die vorigen Preisträger. Sowas kann man natürlich faken. Also wenn zum Beispiel ein Bürgermeister eines völlig unbekannten Dorfes mal richtig groß rauskommen will, dann braucht er bloß einen klitzekleinen Literaturpreis zu stiften und als ersten Preisträger Salman Rushdie und so Leute diesen Kalibers auszurufen. Und selbst wenn die Geehrten dann gar nicht persönlich vorbeikommen, um die Urkunde abzuholen, besteht eine gute Chance, dass Dorf und Bürgermeister in den Medien erwähnt werden.
Ach das komm, das ist natürlich eine Art aristokratisches System, nicht? Also so wie man unter Aristokraten
darauf achtet. Das ist Quatsch, Entschuldigung.
Doch, ob man sozusagen einen billigen Landadeltitel
hat. Rushdie wird so einen Bürgermeisterpreis niemals annehmen. Der achtet doch auch auf sein Renommee.
Aber Sie verstehen schon, was ich meine. Also es gibt natürlich Preise, die sozusagen ihre Bedeutung vampirartig aus der Bedeutung ihrer Preisträger heraussaugen.
Aber es ist doch eine ganz normale Psychologie, die auch in anderen Sphären gilt. Ich komme ja nur aus der Unisphäre und wenn ich eine Einladung zu einem Kongress kriege, schaue ich nicht als erstes auf den Titel. Ich tue das auch und passt mir das Thema und kann ich das mit einer Anschlussreise, weil es eine schöne Gegend ist, verbinden. Als allererstes gucke ich, wer ist denn noch eingeladen? Oder wenn man in der Vortragsreihe ist, schaue ich, wer hat denn vor einem gesprochen? Und ich bekenne mich zu dieser Kinderpsychologie und wenn dann Leute von dem Rang etwa von Enzensberger oder Sigrid Löffler oder gesprochen haben, dann bin ich sehr schnell bereit, auch für ein läppisches Honorar hinzufahren. Also
Christi
wiederum
Ham,
das symbolische
danke.
Kapital ja, spielt dann eben ganz gewiss mit eine Rolle und wahrscheinlich eine größere Rolle als die Preissumme selbst. Also man merkt eben doch, dass solche Sandkasten psychologischen Spiele leicht durch den Kakao zu ziehen sind. Aber es ist ja nicht so, dass all das, was wir belächeln, ironisieren, auf Distanz halten, uns nicht gleichwohl beeindruckt und wir einfach erkennen, dass diese Mechanismen funktionieren. Und der Mechanismus, der Grundmechanismus ist eben wirklich und deshalb sind inflationär viele Preise ein Problem. Eine Ökonomie der Aufmerksamkeit zu schalten. Aufmerksamkeit ist eine knappe Ressource. Wir alle wissen, wenn der Literaturnobelpreis vergeben wird, dann müssen wir so tun, als hätten wir die Autoren wirklich zur Kenntnis genommen. Wenn das nicht der Fall ist, holen wir das ganz, ganz schnell nach. Es gibt dann wirklich noch bei Büchnerpreis, Kleistpreis und so weiter die Verpflichtung, das nun wirklich zu lesen. Und dass man überhaupt noch das Gefühl hat, es gibt so etwas wie gemeinsame Themen, gemeinsame Personen, gemeinsame Werke, die man rezipiert haben muss, das ist ja in Zeiten einer auch kulturellen Überproduktionskrise, nicht zuletzt eine anerkennenswerte Leistung. Und ich denke, insofern kann man gar nicht anders, als das Preissystem pro-mäßig zu verteidigen.
Dazu ein Gedanke. Ich finde gerade diese Aufmerksamkeitsgeschichte, dass das ein rares Gut sei, das halte ich für eine sehr niedliche Fiktion, weil doch jeder Künstler in sich ein eigenes kleines Universum darstellt. Und der wird natürlich von sich aus denken und gucken. Und ich meine sogar, die Zersplitterung hat, wir kommen nachher auch zu den Nachteilen der Zersplitterung, die Zersplitterung hat auch ihr Gutes, denn natürlich gibt es kleine Gesellschaftsteile. Es gibt Kommunen, es gibt Städte, es gibt Länder und die jeweils ihre eigenen Identitäten haben, was also Preisverleihungen angeht und die auch das verleihen. Ich sag mal, nur bei einem Preis, Breitbach-Preis, ja. Wenn man einmal gesehen hat, wie der Josef-Breitbach-Preis verliehen wird, der ein hochdotierter 50.000 Euro, der eine glänzende Liste von Preisträgern hat, wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, dass auch die Akademie in Mainz eine Arbeit tut und dass es eine sehr würdige Arbeit ist, die geradezu stellvertretend für, ich habe den Breitbach-Preis nicht bekommen, ich muss das anmerken, ja, die geradezu stellvertretend für unser föderales System steht. Ich glaube, dass ein Vorteil geradezu daran liegt, dass es diese Partikularitäten gibt, diese kleinen Teile der Gesellschaft, die jeweils etwas ehren, auszeichnen und wieder die Künstler auf den Weg schicken.
Aber da finde ich mit Verlaub Breitbach-Preis ein schlechtes Beispiel, weil Warum? Der einfach ein Renommee hat und überregional und über bestimmte Milieus und über Blasenbildung hinaus bekannt ist. Das andere Phänomen, das Sie schildern, halte ich eben doch für ein Problem. Wir erleben ja nun in Zeiten nicht bloß wegen des Internets, wo wir diese Bubble-Bildung haben und irgendwie ein feministisches Milieu oder ein regionales oder das eine liest Krimis, aber nichts anderes mehr und dergleichen mehr, wo wir sehr, sehr ausdifferenzierte Milieus haben, die einander mit Ignoranz strafen. Und das ist eine interessante Entwicklung, aber natürlich auch eine problematische Entwicklung.
Aber
ich bin deshalb ja auch Fan für
Kanonbildung.
Und wir müssen, wenn wir nicht mehr eine Kanonbildung haben, uns wirklich überlegen, worüber wir noch mit Restbeständen von Kompetenz sprechen können. Und da sehe ich die regulative Aufgabe von Preisen. Und da würde ich den Breitbach-Preis unbedingt mit dazu nehmen. Nicht nur, weil er doppelt so hoch dotiert ist wie der Büchner-Preis. Also er müsste eigentlich das Doppelte wert sein. Er ist doch kein Beispiel dafür, dass wir sozusagen eine Überspezialisierung haben
und
eine milieuspezifische Geschichte.
Wollen Sie nicht was zurückholen, von dem Sie zur selben Zeit sagen, dass es eigentlich nicht mehr gibt?
Ja, natürlich will ich das. Ich bin Germanistik-Prof an der deutschen Uni und ich sage, lieber Ingda, ich rede kein Wort mit Ihnen mehr, wenn ich nicht rauskriege, dass Sie den Kanon gelesen haben. Also wenn Sie nicht wissen, wer Kleist war oder Novalis oder Gottfried Keller, dann würde ich sagen, der Ingda, aber ich weiß, ich kann das locker nennen, weil ich genau weiß, wie belesen Sie sind. Aber wir können das wechselseitig voraussetzen. Es ist aber nicht selbstverständlich. Und je moderner die Literatur ist, je aktueller sie ist, desto bedrohter sind Kanone. Und wenn wir die nicht mehr haben, dann kippen einfach Kommunikationsmöglichkeiten ein. Man hat sich dann einfach nichts mehr zu sagen. Und
ach,
die Aufforderung ist bei Preisen, Leute, ihr müsst das lesen, sonst seid ihr einigermaßen blamiert.
Ach, Herr Hörisch. Ja, also wir wollen doch hier keine Kanon-Debatte führen. Das ist wirklich, glaube ich, erstens überholt und etwas altmodisch. Und wenn Sie auf dem Kanon beharren bei den deutschen Literaturpreisen, dann möchte ich doch anmerken, dass die in der Regel für deutschsprachige Autoren vergeben werden, aber nicht für Weltautoren. Und dass es keinen Preis für europäische Literatur gibt oder kaum einen renommierten Preis für europäische Literatur in Deutschland, das, glaube ich, ist schon ein Zeichen von einer gewissen Inzucht und von einer gewissen Provinzialität. Ich würde mir schon wünschen, dass es mehr Preise gibt für Weltliteratur und die fehlen hier. Und deshalb, glaube ich, in dem Augenblick, wo wir die Weltliteratur anschauen, können wir nicht mehr so unbefangen und arglos über Kanon reden. Weil es nämlich sehr viele Kanones gibt und dass der europäisch zentrierte Kanon schon längst in der Welt keine Geltung mehr hat, das kann auch Ihnen, Herr Hörisch, nicht verborgen geblieben sein.
Ja, ich bin okay, also mehr Preise fordert Sigrid Löffler, zumindest auf europäischem, auf internationalem Niveau. Und da ich mir gerade Ihre IRA zugezogen habe, gestatten Sie, dass ich noch versuche, dieses etwas läppische Argument, ich gebe es ja zu, mit Salman Rushdie und dem Bürgermeister, ein bisschen zu unterfüttern. Da geht es ja nicht nur um Literatur. Wir haben ja einige Preise, Medienpreise, politische Preise. Ich will niemandem zu nahe treten, aber gerade im deutschen Südwesten gibt es zum Beispiel einen Medienpreis, der wird mit großem Eklat vergeben an amerikanische Präsidenten. Die fliegen dann mal ein und bekommen da in einer glänzenden Gala einen Preis überreicht. Oder nehmen Sie den Aachener Karlspreis. Also welcher EU-Politiker hat doch nicht den Aachener Karlspreis bekommen? Das ist ja vorhersehbar.
Deswegen, ja, aber über den wird doch auch gekichert.
Ja, also da dürfen wir dann kichern. Deswegen frage ich, wer vampirisiert hier eigentlich wen? Woher wird Bedeutung gesaugt und wohin wird sie gesaugt? Das ist ja eigentlich ein ganz interessantes Spiel.
Ich darf eine Idee sagen.
Preis an Prominentenempfänger.
Ich muss jetzt da reinfahren, weil ich einmal ein Gegenbild malen will aus einem Bereich, den ich viele Jahre bearbeitet habe, Spanien. Es gibt die höchst dotierten spanischen Literaturpreise, 600.000 Euro der Planeta, sind reine Verlagspreise, also Marketinginstrumente zur Förderung der Profite der Verlage. Dagegen sind diese vielen Institutionen, Stiftungen, Vereine, Kommunen wirklich unbestechlich oder vergleichsweise und haben etwas Höheres im Sinn, nämlich tatsächlich Aufmerksamkeit für etwas Fördernswertes. Ich möchte diesen Unterschied betonen, weil es diese Marketinginstrumente immer mehr gibt, weil das immer mehr das Kriterium geworden ist und weil auch der Deutsche Buchpreis der explizite Versuch war, dem englischen Booker etwas entgegenzusetzen.
Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen diese Preise auf europäischem Niveau durchdeklinieren. Ich bin Paul Ingenday richtig dankbar, dass er mit dem Planeta-Preis begonnen hat. Spanien ist seine Domäne, da kennt er sich aus. 600.000 Euro, wir sind im Nobel-Niveau da, was Preisgeld anbelangt jedenfalls.
Von der Korruption der Jury erzähle ich jetzt gar nichts Näheres, denn da sind Schauergeschichten
doch,
bekannt.
Doch, bitte. Ja.
In Auftrag gegebene Werke oder ich nenne mal einen Fall, der allgemein bekannt ist und ich glaube, ich tue keinem weh. Mario Vargas Llosa soll bedeutet worden sein, er möge doch rasch einen Roman schreiben, um einen bestimmten Preis zu bekommen. Er wurde aber leider nicht fertig und das wurde bekannt. Er wurde nicht fertig und der Verlagsleiter inzwischen verstorben, deswegen kann ihm das nichts mehr anhaben, was ich hier sage. Er war betrübt, dann musste er einem anderen gegeben werden. Oder das Phänomen, dass in den letzten Jahren auch häufig Fernsehfiguren literarisch hervortraten und eben diesen Preis bekamen, der in einer 1000-köpfigen Gala in Barcelona einmal im Jahr vergeben wird. Das sind also für mich eher abschreckende, um nicht zu sagen abstoßende Beispiele, die absolut literaturfern sind. Also schützen wir lieber den literaturnahen Bereich, wo er schützenswert ist. Denn so weit, glaube ich, sind wir noch nicht, auch wenn ich Sigrid Löfflers Argument der Inzucht durchaus sehe.
Den Booker-Preis hatten Sie schon genannt, den englischen Booker-Preis, der ja auch ein wunderbares Marketinginstrument ist und zeigt, dass die Engländer, und das war lange vor dem Deutschen Buchpreis und allem, wirklich Talent haben, eine große Show abzuziehen. Das Ganze findet in der mittelalterlichen Londoner Guildhall statt. Das Fernsehen überträgt live, es herrscht Smoking-Zwang und es gibt eine Shortlist. Und tatsächlich weiß niemand, wer den Preis bekommt, bis am Abend selbst, weil die Jury noch während des Essens tagt und den Booker-Preis ausgibt. Der Ursprung von all dem, ich mache meinen Ritt durch Europa schnell zu Ende, ist natürlich der Goncourt-Preis, der seit Beginn des 20. Jahrhunderts vergeben wird und der so gut wie nichts wert ist, interessanterweise, geldlich. Trotzdem kann man sagen, der Aufmerksamkeitswert eines Goncourt ist so, dass der Preisträger sich in jedem Fall in Paris eine Wohnung davon kaufen kann.
Einfach deshalb, weil die Auflagenhöhe dann in die ganz hohen Level geht. Goncourt ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie lange und wie traditionsbewusst ist so ein Preis, natürlich auch der von Krisen geschüttelt, durchhalten kann. Das ist wohl von den großen Preisen der längste und derjenige, der am effektivsten funktioniert. Weil in Frankreich, ich komme auf dieses Kanonmotiv zurück, die Verpflichtung, das zu lesen und auf die zentrale Paris hin orientiert zu sein, doch viel größer ist allem im föderalistischen Deutschland. Und wenn diese Dimension wegfällt, glaube ich, haben wir wirklich ein ganz großes Problem. Ein Problem gibt es natürlich bei Preisen, gerade auch beim Goncourt. Da wird ja immer viel drüber geredet, wer ist in der Jury, wie kommen die Juryentscheidungen zusammen. Und ich denke, dass wir darüber noch nachdenken müssen, ob es sinnvoll ist, wenn man eine große Jury hat. Die ist natürlich für Fälle, wie Sie sie geschildert haben, Herr Ingenday, einigermaßen anfällig. Wenn du in diesem Jahr meinen Kandidaten unterstützt, dann hat mein Kandidat aber das Buch noch nicht geliefert und warten wir doch, aber dann bin ich bereit, im nächsten Jahr deinem Vorschlag zu folgen und dergleichen mehr. Je größer so eine Jury ist, das gilt für alle Institutionen, desto korruptions-, desto inzestanfälliger ist sie. Deshalb bin ich absoluter Fan von Ein-Mann- und Ein-Frau-Jurys, wie wir sie etwa beim Kleist-Preis oder wie wir sie beim Börne-Preis haben. Da weiß man, das ist die Jury, die hat diesen Namen und die vergibt es an diesen Menschen und im nächsten Jahr ist die Jury ganz anders zusammengesetzt, besteht nämlich einfach aus einer ganz anderen Person. Und das, was wir jetzt als Skandal eben beim Literaturnobelpreis haben, mit 18 Mitgliedern, die sich gegenseitig intrigieren und betatschen und erpressen und dergleichen mehr, kann es eben nicht geben, denn mit mir selbst kann ich keine Intrige anfangen und mit mir selbst kann ich keine Affäre unterhalten. Also da scheint mir eine Zurechenbarkeit zu sein, die enorm ist.
Also da möchte ich, wenn Sie erlauben, auch widersprechen. Die Korruptionsanfälligkeit hängt nicht so sehr von der Größe einer Jury ab, sondern von der Dauer, die sie ihrer Jurytätigkeit obliegt. Und die Schwierigkeit bei der Schwedischen Akademie ist die Lebenslänglichkeit. Das ist einfach absolut fatal. Eine Jury
Völlig einverstanden.
Und normalerweise haben Jurys, jedenfalls die, die ich kenne, zwischen 5 und 7 Mitgliedern. Das ist vollkommen okay, ist mir lieber als eine Ein-Mann-Jury, weil man mit sich selbst ja schwer streiten kann. Aber in der Tat, der Austausch mit Kollegen, die ihrerseits auch belesen sind und das Werk kennen und von denen man sich auf andere Ideen bringen lassen kann, ist ein hohes Gut. Ich gehe eigentlich deshalb in Jurys, weil ich von den Kollegen etwas lernen möchte. Aber es ist ganz klar, dass Jurys altern. Zuerst findet man sich zusammen, aber dann gibt es irgendwann einmal den Punkt, wo einfach die eigenen Vorlieben und Gegnerschaften und Abneigungen so eingefahren sind, dass es in dieser Jury, in dieser Zusammensetzung keine intellektuelle Bewegung mehr gibt. Ich bin für ein rollierendes System. Jedes Jahr sollte dann jemand wieder ausgewechselt werden, ein neuer hinzukommen, einer wieder austreten, sodass immer wieder eine intellektuelle Erfrischung erfolgt. Und dann sind Jurys so zwischen 5 und 7, glaube ich, ideal.
In Stockholm sind es ja 18.
Dann wäre der Booker-Preis für Sie ideal, nicht wahr? Denn was Sie gerade vorführen, es gibt so eine Diskussion in diesem Fall, die läuft: Booker versus Goncourt. Der Booker-Preis, der englische Preis, der hat tatsächlich eine Jury, die jedes Mal neu konstituiert wird.
Das ist auch falsch.
Gewählt.
Jedes Jahr eine vollkommen neue Jury ist auch nicht gut, weil man sich ja gegenseitig erst kennenlernen muss. Eine Jury schüttelt sich und rüttelt sich ja auch erst zusammen. Im ersten Jahr ist das noch nicht der Fall. Ab dem zweiten, dritten Jahr, glaube ich, funktioniert so eine Jury gut, gleichzeitig noch widersprüchlich, aber noch nicht eingefahren. Aber jedes Jahr zu wechseln ist nicht gut. Das sehen Sie ja am Deutschen Buchpreis, der ja ein Plagiat des Booker Prize ist, in dieser schlauen Stufenförmigkeit, nämlich 3-mal für ein und dasselbe Ereignis immer wieder Öffentlichkeit und Publizität zu erzeugen. Zuerst für die Longlist, dann für die Shortlist und dann noch einmal. Also das ist ja sehr raffiniert gemacht und ein gutes Marketinginstrument. Das hat der Deutsche Buchpreis nachgemacht. Aber in der Tat haben die ja eine große Schwierigkeit, jedes Jahr noch irgendwo renommierte und passable Juroren zusammenzukriegen, weil sie jedes Jahr die ganze Jury auswechseln.
Es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, den ich jetzt aus Frau Löfflers Argument entnehme, nämlich wenn eine Jury keine Geschichte haben kann, wenn sie also nicht ein bisschen sich einspielen darf, bevor sie dann in diesen Verkalkungsprozess eintritt, den Frau Löffler beschrieben hat, dann fehlt etwas. Tatsächlich haben wir immer wieder, wenn wir von außen auf den Buchpreis draufschauen, das Gefühl, was ist denn diesmal dran? Was ist denn bei dieser Zusammensetzung der Jury jetzt? Welche Mode, welche Vorliebe, welche Toleranz und so weiter. Und das in der Tat ist eine gewisse Geschichtslosigkeit und die sorgt auch dafür, dass der Preis, wenn man so will, abgesehen von den Preisträgern, eine gewisse Geschichtslosigkeit hat. Denn es ist beliebig.
Aber wenn die Jury eine Geschichte hat und gewissermaßen berechenbar ist und man kennt die Vorlieben durch Rezensionen und Publikationen der Jurymitglieder, dann kann man ja gewissermaßen den Preisträger als Typus, nicht als Person, transzendental deduzieren. Der Überraschungseffekt ist natürlich größer, wenn man eine Einzelentscheidung hat oder wenn man eine sehr, sehr kleine Jury hat.
Sind Sie immer noch bei Ihrem Ein-Mann-Show?
Oder eine Frau-Show dann. Also die Funktion von Preisen kann ja sein, dass man das, was angesagt ist, verstärkt und sagt, aha, wir gucken aufs Lebenswerk zurück, der Mann, die Frau ist jetzt 80 Jahre alt geworden, es wird Zeit, bevor der die abtritt, kriegt die nochmal einen Preis ausgehändigt. Man kann natürlich, gerade beim Büchnerpreis kann man das ja sehr schön verfolgen, man hat entweder die Leute, die noch im Alter eine 3 da vorne stehen haben, den ganz jungen Enzensberger, den ganz jungen Handke und dergleichen auszeichnen, oder man hat die 70, 80-Jährigen. Die Frage ist immer, ob man das Zentrum verstärken will, ob man den Mainstream verstärken will, ob man so etwas wie eine Neuentwicklung einigermaßen rechtzeitig noch akzentuieren will oder ob man mit Überraschungsvorschlägen kommt, die die Leute irritieren. Und ich denke, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden Möglichkeiten ganz, ganz spannend wäre. Mir sind die Preise lieber, die auf eine bestimmte Form von Exzentrizität im wörtlichen Sinne setzen, also nicht unbedingt das, worum das ganze Feuilleton sich schon versammelt hat, noch einmal verstärken, sondern sagen, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass L'Ecclesio den Preis kriegt, aber siehe da, es ist eine gute Entscheidung.
Aber Herr Hörisch, jetzt haben Sie sich doch selbst widersprochen. Sie sind der Meinung, dass der Nobelpreis mit einer Jury von 18 Leuten einfach zu groß ist. Gleichzeitig preisen Sie aber die Exzentrizität, die gerade beim Nobelpreis doch offenkundig ist. Die überraschen uns doch jedes Jahr aufs Neue mit zum Teil abwegigen, exzentrischen, nicht erwartbaren, total überraschenden Entscheidungen. Und das hängt also nicht zusammen mit den 18, die da entscheiden, sondern ja, mit anderen Gründen, über die wir vielleicht endlich mal reden sollten.
Halt, liebe
Frau Lechler, wir wollen doch über den Nobelpreis reden.
Ich hab mir's nochmal angeschaut und war eigentlich erstaunt, wie konventionell, aber man kann dem nicht widersprechen. Die Entscheidungen beim Literaturnobelpreis waren Kertész 2002, Kotzi, Jelinek, Pinter, Pamuk, Lessing, Ljossa, Hertha Müller, Leclésio. Das sind ja keine überraschenden Namen.
Also Jelinek war total überraschend, entschuldigen
ja,
Sie vielmals.
Aber alle kannten den Namen. Davor war eigentlich überraschend, nicht? Da ist ja dann Marcel Reich-Ranicki im Dreieck gesprungen, aber das war eine besondere Geschichte.
Überraschend war Dario Fo. Ja. Da hat, glaube ich, sogar ein Kollege Ihrer Zeitung, Paul Ingendey, geschrieben, also wenn Dario Fo den Literaturnobelpreis kriegt, dann geht der nächste Medizin-Nobelpreis an den Erfinder der orthopädischen Einlegesohle.
Ja, ja. Das fand ich ziemlich witzig. Man sollte, glaube ich, auch mal sagen, das ist sehr populär. Beim Nobelpreis gibt es ja sowohl einen Mix für uns aus scheinbarer Ahnungslosigkeit oder offenkundiger oder auch einer grotesken Verspätung, wenn ich jetzt mal an Pinter denke. Das heißt, oder eben Günter Grass. 30, 40 Jahre nach der großen Wirkung eines bestimmten Werkes wird nochmal der Preis hinterhergeworfen.
Man denkt, jetzt wird's Zeit.
Das sind eigentlich für uns lächerliche Entscheidungen und die sind auch so kommentiert worden. Dann gibt es andere Entscheidungen wie damals Najib Mahfouz, der wirklich eine eigene Welt darstellt, der aber natürlich nicht so auf dem Radar unserer Welt war. Und ich glaube, da sollten wir zumindest diesen einen großen Faktor dem Nobelpreis gutschreiben. Es kommt immer wieder vor, ich nenne Toni Morrison als eine andere Vertreterin für so eine Literatur, die wir nicht so auf dem Schirm hatten, weil die Welt einfach zu groß ist und die Weltgegenden zu vielfältig, als dass wir alles zur selben Zeit sehen könnten. Von daher hat es große Vorteile, was der Nobelpreis tut, aber er haut immer auch wieder grotesk daneben. Und inzwischen gucken wir eben auch auf die Akademie selber. Das haben wir, glaube ich, vor 20 Jahren nicht so getan. Nein.
Also die Akademie in Stockholm ist ja, wie wir auch schon früher wussten, sehr zerstritten. Es gab mehrfach Austritte, unter anderem wegen Salman Rushdie, weil jemand fand, es kann nicht angehen, dass wir einfach an Salman Rushdie dermaßen vorbeigehen. Es gab einen, der heißt Knut Arnlund, der ausgetreten war, inzwischen ist er gestorben, weil er gegen Elfriede Jelinek und Dario Fo so sehr war, dass er gesagt hat, das ist ein solcher Blödsinn, da mache ich nicht mehr mit. Und wir haben es bereits angedeutet, dass nicht mehr mitmachen ist ein bisschen schwierig bei Akademie-Mitgliedschaften, die auf Lebenszeit vergeben werden. Und das ist bei der Schwedischen Akademie nun mal der Fall. Und es ist übrigens auch genauso der Fall bei der Akademie Goncourt, die man auch nicht einfach verlässt, sondern aus der man, wie zum Beispiel aus der Akademie Française, herausstirbt. Und dann wird der frei gewordene Stuhl, wie das dann heißt, der Sessel, neu besetzt.
Ja, das ist natürlich, glaube ich, der Hauptmakel an diesen Preisen, dass man sozusagen nur mit den Füßen voran diese Jury verlassen kann. Natürlich sind diese Jurys auch überaltert. Das merkt man ja auch ganz deutlich. Ich habe wirklich gegen jeden zweiten, den die Nobelpreisjury aussucht, schwere Bedenken. Aber ich möchte jetzt doch auch ein gutes Wort dafür einlegen. Diese Jury hat nach 1945 sich doch sehr geändert. Es gab da einen Generationswechsel im Nobelkomitee. Und jetzt plötzlich hat sie sich auch geöffnet, erstens für kleinere Kulturen, für kleinere Sprachgemeinschaften. Sie hat sich auch für die postkoloniale Literatur allmählich geöffnet. Sie hat eher Bahnbrecher, Außenseiter auch zum ersten Mal berücksichtigt. Kotzi war überhaupt, Entschuldigung, ich muss schon wieder widersprechen, Herr Hörisch, der war kein Name, ehe er nicht diesen Nobelpreis hatte. Das Gleiche gilt für Kertész. Naipaul ist genauso wichtig. Faulkner ist entdeckt worden, T.S. Eliot, Beckett hat den Preis bekommen. Also das waren Großtaten. Aber natürlich gibt es auch lächerliche Verzögerungen nach Kriterien, wo man sich wirklich fragt, warum muss eine Doris Lessing 30 Jahre nach ihren wirklich bedeutenden Werken noch den Preis nachgeschoben kriegen. Das Gleiche gilt für Alice Munro. Und dann kommt man natürlich drauf, dass vielleicht die Frauen auch etwas benachteiligt waren in dieser Jury. Ich habe mir mal die Preise angeschaut. Es sind allen Ernstes 98 Männer, die ausgezeichnet worden und 14 Frauen.
Ja. Nein, Sie haben mir widersprechen wollen, aber ich bin hier völlig einverstanden. Es ist einigermaßen bemerkenswert, was der Literatur-Nobelpreis in den letzten 10 Jahren für Entscheidungen gemacht hat, wo wir, glaube ich, grosso modo sagen, Leute, ihr könnt lesen und schreiben und ihr trefft keine konventionellen Entscheidungen, sondern lenkt wirklich die Aufmerksamkeit auf die von Ihnen genannten Namen. Und ich bin völlig auf Ihrer Seite, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Die internen Kalamitäten des Literatur-Nobelpreises sind ja erst in den letzten Zeiten ruchbar geworden. Es kann ja eine völlig korrupte Institution, wo es drunter und drüber gibt und wer wen umarmt und in eine Affäre verwickelt, besticht und sagt, hier, ich habe eine schöne Wohnung in der Stockholmer Altstadt, die kannst du kriegen, wenn und dergleichen mehr. Das ist ja das eigentlich Irre, dass ganz korrupte und kaputte Institutionen dann eben doch zu interessanten Entscheidungen kommen können. Ich vermute übrigens, und halbwegs weiß ich das auch, dass es natürlich auch einen ganz interessanten Mitarbeiterstab gibt. Das ist wie im Unisystem, die Assistenten häufig das vorbereiten, was dann irgendwelche bekannteren Namen publizieren. Es sollte nicht so sein, aber so ist es. Das heißt, der wissenschaftliche Dienst, der diesem Literatur-Nobelpreis-Komitee zuarbeitet, der ist einigermaßen groß. Ich will keinem von den 18 Mitgliedern, inzwischen sind es ja bloß noch 10, zu nahe treten. Aber wie gut da die Japanischkenntnisse sind oder die Suaheli-Kenntnisse oder die Kenntnisse in der Inuit-Literatur oder wie weit kennen die Literatur des Südkongo und dergleichen mehr. Also ich müsste einfach gestehen, meine Urteilskraft wäre da sehr beschränkt. Aber wenn Sie ein relativ verlässliches Referentensystem haben und setzen das drauf an, sondiert doch mal, ob wir aus diesen Weltregionen was kriegen können, dann sind sie natürlich mit einer professionellen, wirklich auch gut bezahlten Jury und mit Mitarbeitern der Jurymitglieder einigermaßen gut bedient. Umso bedauerlicher ist es, wie die sich selbst demontieren. Das hat ja nun wirklich Disney-Niveau.
Darf ich noch mal auf dieses vergiftete Wort Kanon zurückkommen? Es wird ja öfter behauptet, dass der Nobelpreis kanonisierend wirke. Ich würde das Gegenargument aufstellen und sagen, dass eigentlich die prominentere Liste die ist, der Nicht-Nobelpreisträger. Dass die im vergangenen Jahrhundert den Nobelpreis bekommen haben, eigentlich in der Regel inzwischen geradezu erdrutschartig entkanonisiert worden sind, wohingegen die ihn nie bekommen haben, den wahren geheimen Kanon der Literatur des 20. Jahrhunderts bestimmen. Also denken Sie an Namen wie Tschechow oder Brecht oder Strindberg oder James Joyce, Kafka, Proust, Rilke, Nabokov, Musil, Paul Celan, Borges, die Achmatova, Chinua Achebe, Isaac Babel, Sie können da noch 20 andere Namen dranhängen. Die sind eigentlich die bestimmenden Autoren des 20. Jahrhunderts gewesen, wie wir jetzt im Rückblick erkennen. Den Kanon erkennt man ja immer erst frühestens nach 50 Jahren. Und daher, ich werfe das den Schweden nicht vor, aber dass die Schweden sehr oft daneben gehaut haben, das merkt man schon.
Aber das Tolle am Kanon ist ja, dass man dagegen sein kann, so wie Sie es gerade wunderbar polemisch gemacht haben. Wir fechten dann nicht mit einem Wattebausch, sondern wir sagen, ihr habt diesen Namen aufgenommen, ein Skandal und eine Lachhaftigkeit, weil alles nicht drinsteht. Wir haben einfach Distinktionsmerkmale, die wir sonst gar nicht hätten. Sonst hätten wir das Verstärken des Rauschens. Ohne Neues kein System, könnte man sagen. Aber umgekehrt gilt auch, ohne prägnanten Kanon, der fehlerbehaftet sein kann bis zum Abwinken, keine Möglichkeit gegen den Kanon zu polemisieren. Ohne Ödipus kein Anti-Ödipus.
Man darf aber auch natürlich sagen, jetzt so sehr ich wirklich mit Sigrid Löffler einer Meinung bin, dass größte Namen nicht vorkommen. Kafka hatte bei seinem Tod eben nur 350 veröffentlichte Seiten auf Deutsch. Und da, glaube ich, ist sozusagen die Akademie entschuldigt, dass sie das noch nicht
hat. Ich mache mal einen Vorschlag zur Güte. Wir schauen uns die Liste an mit den Augen von Sigrid Löffler und Paul Ingendey und Jochen Hörisch und auch noch mit meinen und stellen fest, es gibt welche, die drauf gehören und die fehlen. Es gibt welche, die drauf sind, die da nicht drauf gehören. Und es gibt tatsächlich welche, die gehören drauf und die bekamen den Literaturnobelpreis. Jetzt ist es für zwei von uns, den Professor nehme ich in dem Fall mal aus, eine Weile lang, nämlich immer zu der Zeit, während der Frankfurter Buchmesse, ist es ja meistens im Oktober, so ein bisschen die Angst des Literaturkritikers, nicht vor dem Elfmeter, aber vor dem Literaturnobelpreis, weil es eben so erratische Entscheidungen sind, dass man nie weiß, ob man den Angstschweiß zurecht hat. Das ist eine Blackbox für uns. Auch die wir etwas kundig sind in der Literatur, wissen nicht, was in dieser Zentralinstitution des literarischen Betriebs, das ist es ja irgendwie, in dieser schwedischen Akademie gespielt wird. Und das ist das, was uns jetzt auch ein bisschen umtreibt, weil so tolle, saftige Skandalmeldungen aus Stockholm zu uns dringen. Sie haben es bereits erwähnt, es sind einige nicht ausgeschieden, aber Sie haben gesagt, Sie machen nicht mehr mit. Mittlerweile 8 von der Fahne gegangen, von 18, also nur noch 10 nehmen überhaupt an den Beratungen teil. Deswegen ist es im Augenblick unsicher, ob überhaupt ein Preis vergeben werden kann in diesem Herbst. Ich frage mal ganz naiv, was wissen Sie denn von dieser Blackbox? Jochen Hörisch hat ja immerhin gesagt, er wisse, dass es da einen wissenschaftlichen Dienst gäbe, der sehr gut arbeite. Haben Sie mal was von diesem skandalösen Ehemann gehört vorher schon, der ja etliche Preise angeblich an die Medien verraten haben soll?
Dann nennen wir getrost seinen Namen, Jean-Claude Arnault, und wir wissen, dass er sich selbst an Prinzessin Victoria vergriffen haben soll. Aber der Name war mal vorher nicht geläufig.
Ja, wir wissen eben nichts. Er soll.
Ne? Er soll, ja. Ja, aber als genauer Beobachter der jährlichen Verleihung, Sie haben ja so recht, Herr Müller-Ulrich, dieser Buchmessen Donnerstag, der zusammenfällt mit dem Nobelpreis Donnerstag, 13 Uhr. Das ist natürlich wirklich die Chance für jeden Kritiker, sich zu blamieren. Aber abgesehen davon würde ich sagen, dass ich schon seit Jahren bemerke, dass dieser Preis geleakt wird. Da weiß man vorher, da wird durchgestochen. Das ist mir mehrfach aufgefallen, das ist mir bei Le Clésiot aufgefallen, das ist mir bei Modiano aufgefallen. Das sind interessanterweise die Franzosen, die hat der Arnault offensichtlich durchgestochen und andere auch. Auch die Hertha Müller war durchgestochen. Man kann es immer an den Börsewerten von Ladbrokes, dem Wettbüro, erkennen, wenn 2 Stunden oder anderthalb Stunden vor Verkündigung des Preises jemand aus dem Nichts plötzlich auf Platz 1 oder Platz 2 emporschnellt, dann weiß man, aha, der ist durchgestochen und der kriegt den Preis, und so ist es dann meistens auch. Also das hat man, wenn man...
Haben Sie das gemacht, Frau Löffler? Haben Sie die Ladbroke-Quoten
immer,
vorher angeschaut? Immer
am Donnerstagvormittag muss man die Ladbroke-Quoten anschauen.
Haben Sie denn mitgewettet, liebe Frau?
Nein, habe ich nicht, aber ich habe 2-mal dem Hansa Verlag gesagt, Leute, passt auf, der Modiano wird den Preis kriegen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Bücher vorrätig.
Wie kommt es aber, dass wir uns dermaßen aufgeilen an diesen Nicht-Nachrichten? Denn ich meine, diese Sex-Skandalgeschichten, die uns da jetzt erreichen, die ja im Grunde so etwas sind wie ein verspätetes MeToo, ein Anhängsel, scheint mir. Ja, vielleicht sehen Sie es anders, aber ich meine, da treten jetzt Damen auf, die, weil Sie die Prinzessin erwähnten, Vorfälle bezeugen wollen, die im Jahr 2006 stattgefunden haben. Das kommt uns doch im Augenblick in dieser flirrenden Atmosphäre des Ich auch alles sehr bekannt vor.
Ja, das MeToo war sozusagen der Auslöser. Aber was jetzt zu Tage getreten ist an Korruption in diesem Komitee, das geht darüber weit hinaus. Und ich glaube, es geht im Tatsächlichen um die Korruption, um die Vorteilsnahme, um die Überprivilegiertheit dieser Leute, die sich da bequem eingesetzt haben. Es gibt keine öffentliche Kontrolle, sie sitzen auf Lebenszeit und sie lassen es sich gut gehen. Das ist einfach auch eine intellektuelle Korruption, die hier stattfindet.
Ist das nicht überall so?
Nein, das ist nicht überall so.
Ja, und wenn es so wäre, dürfte man ja auf keinen Fall sagen, ist gut so. Ich meine, dann kommen wir doch wieder zurück zu den Kriterien, auf die ich vorhin mit einer kleinen Verzweiflung lenken wollte. Nämlich tatsächlich, was sind unsere Standards? Und natürlich ist in einer Jury, einer Akademie dieser Art, das kann mit Standards nichts zu tun haben. Und das Einzige, was ich eben vor vielen Jahren schon durch schwedische Kontakte dann doch mal gehört habe, das war allgemein gut, soweit ich weiß, war eben ein schwedisches Akademiemitglied, war der Übersetzer eines chinesischen Lyrikers, also war der auch ein Kandidat. Ich meine, das ist eine Sache, die wir zu Recht lächerlich finden.
Ja, dieser Sinologe hat sogar 2-mal seinen chinesischen Autor durchgesetzt, nämlich den Gao und den Mo Yan. Beides Mal war es ein wirklich schreiender Fehlgriff. Aber das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass jemand da drinnen sitzt und nicht kontrolliert wird und dann solche Dinge durchsetzen und durchdrücken kann, weil die anderen einfach erschöpft sind. Die Schwierigkeit ist tatsächlich die, dass das alles Teilzeitjuroren sind. Das sind ja ehrenwerte Professoren, die haben andere Dinge auch noch zu tun. Die anderen sind Schriftsteller, auch die haben eigentlich ihre Hauptarbeit anderswo. Und jetzt sollen sie das Lebenswerk von mindestens 6 Autoren lesen, weil die 6 sind in der geheimen Shortlist. Und ich weiß gar nicht, ob die Juroren dazu imstande sind. Und die dann in der Shortlist sind, sollen von allen 18 gelesen werden. Ich bin ganz sicher, dass das nicht alle 18 tun.
Aber das ist natürlich beim Deutschen Buchpreis und bei ähnlichen Institutionen genauso.
Nein, der Deutsche Buchpreis geht ja nur an einen Autor. Man muss nur einen Roman lesen. Hier geht es ja jedes Mal um ein Oeuvre.
Man könnte vielleicht einen ganz schnellen operationalen Vorschlag machen. Wie wäre es, wenn man bei allen Literaturpreisen eine Altersgrenze nach unten einführt und eine nach oben? Und wir einfach hätten, man kriegt den Preis erst, wenn man 66 geworden ist für das Lebenswerk. Oder man kriegt den Preis, einigermaßen risky, für einen relativ jungen, guten Auftritt. Und wir sagen, wir halten für preiswürdig nur die Leute, die unter 44 sind. Und wer das Pech hat, zwischen 45 und 65 zu sein, der muss sagen, entweder Pech gehabt, ich bin nicht in der ersten Preiskategorie bis 44, jetzt warte ich mal bis 66. Alles, was dazwischen ist, scheint mir sozusagen eine unglückliche Geschichte zu sein. Und dass man wirklich sagt, aha, es ist ein Förderpreis, wir wetten auf die weitere Entwicklung dieses noch relativ jungen Kopfes, oder wir sagen, du schaust dem ultimativen Ende entgegen und dann wollen wir mal das Gesamtwerk auszeichnen, dann hat es auch immer diese Dimension eines Trostpreises.
Werden als die Hörisch-Kriterien in die Literaturgeschichte eingehen. Aber das sind wahrscheinlich nicht die, die Sie, Paul Ingendey, meinten. Vielleicht treten Sie mal in Vorlage. Ja, was sind denn Ihre Kriterien?
Es ist eigentlich sehr bescheiden, worauf damals Kurt Dravert hinweisen wollte, war weglenken von der rein symbolischen Etikettierung, dem Plakatekleben sozusagen. Dieser und jener steht für und hinschauen auf literarkritische Standards. Und ich sag mal ein Beispiel. Da wären wir gleich in einer tiefen Debatte über Politik und Literatur. Der große Alexander Tischma, der Serbe, dem ich den Preis sofort gegeben hätte, hatte wahrscheinlich aus politischen Gründen keine Chance. Das wäre nur ein Beispiel, um zu sagen, die Standards und vor allen Dingen die Juroren und auch die Öffentlichkeit, soweit die Feuilletons und die Radiosender und der SWR sie erziehen können, das ist tatsächlich unsere Aufgabe, sollten doch geeicht sein praktisch auf das, was soll denn Literatur? Sie muss natürlich Formen zerschmettern, sie muss Neues wagen, sie muss kühn sein und so weiter. Und sie darf eben nicht nur repräsentativ und minderheitenorientiert sein. Oft trifft sie beides. Und dann haben wir Toni Morrison und vieles andere, die eine großartige Literatin ist. Und dann haben wir solche Entscheidungen. Aber das muss debattiert werden und das sollte auch möglich sein. Und es sollte nicht um Proporzfragen und oder interne, akademieinterne Probleme oder Bestechlichkeiten gehen.
Ja, man müsste natürlich auch in literaturferne Gegenden schauen, vielleicht sogar in literarisch stumme Gegenden, weil dort wachsen auch Talente heran und durchaus preiswürdige. Warum nicht endlich mal einem Rumänen den Preis geben? Mircea Cătărescu käme dafür in Frage. Warum nicht mal auch einem Kenianer? Ngugi wa Thiong'o ist seit langem dafür im Gespräch. Die Afrikaner sind absolut unterrepräsentiert. Ich glaube, außer Wole Soyinka hat noch nie ein schwarzer Afrikaner den Preis bekommen. Und wenn man einigermaßen die Weltliteratur liest, dann weiß man, dass die nigerianische Literatur eine der fruchtbarsten Gegenwartsliteraturen überhaupt ist und dass da unglaubliche Talente heranwachsen, die muss man einfach auch im Blick haben. Und was ich auch ziemlich skandalös finde, ist, dass mit Ausnahme von Nelly Sachs kein einziger israelischer Autor den Nobelpreis bekommen hat. Wir haben einen David Grossmann, wir haben einen Amos Oz und sie werden jedes Jahr noch einmal übersehen. Und das halte ich für skandalös.
Würden Sie der Schwedischen Akademie die Zuständigkeit für einen so wichtigen Preis absprechen, mangels Kriterien, mangels Kompetenz, mangels Integrität?
Ich glaube, sie gehört grundsätzlich erneuert. Da müssen andere Leute rein. Zum Teil sind auch wirklich provinzielle Leute drin, die auch die Arbeit nicht wirklich ernst nehmen. Der von Ihnen genannte Herr Arnlund ist ja erst ein Jahr, nachdem Elfriede Jelinek den Preis bekommen hat, hat er sich überhaupt herbeigelassen, ihr Werk zu lesen. Und ein Jahr danach hat er dann angefangen, gegen sie zu polemisieren. Und wie empörend es ist, dass sie den Preis bekommen hat. Aber rechtzeitig das Werk zu lesen, dazu war er dann nicht bereit. Das sind ja lauter einfach skandalös. Zustände. Aber trotzdem glaube ich, nach wie vor ist der Nobelpreis eines der Aushängeschilder, der Leuchttürme der schwedischen Kultur und das sollte man ihnen nicht wegnehmen. Sie haben eine große Freude daran, die Welt am 10. Dezember einmal im Jahr zu Gast zu haben und sie müssen nur darauf achten, dass dieser Preis nicht völlig das Renommee verliert. Sie sind gerade dabei, das Renommee ganz entscheidend zu beschädigen.
Als Alfred Nobel vor 121 Jahren starb, war er eine verkrachte Existenz, ein schwerreicher, schwerenöter und er war ein globetrottender Geschäftsmann und ein besessener Bastler, der unmittelbar nachdem sein Bruder bei einem Sprengstoffexperiment ums Leben gekommen war, weiter mit Sprengstoff experimentierte. Manchmal frage ich mich, ob die Skandalspur von damals sich bis in die heutige Vergabe des Nobelpreises für Literatur zumindest fortsetzt und mit dieser zugegeben vagen Idee kommen wir auch schon ans Ende Ende dieses Forums. Preiswert oder billig war der Titel. Es ging um den Sumpf der Ehrungen und Auszeichnungen und natürlich speziell um den Literaturnobelpreis. Diskutiert haben Jochen Hörisch, Germanist, Medientheoretiker an der Uni Mannheim, Paul Ingendey, er ist Schriftsteller und Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und die Literaturkritikerin Sigrid Löffler. Durch die Sendung führte Burkhard Müller-Ulrich.